Erläuterung. Srila Bhaktivinoda Thakur gibt diese Verse wie folgt frei wieder. Sri Sanatana Goswami fragte: Sri Chaitanya Mahaprabhu, wer bin ich? Als Antwort darauf entgegnete der Herr: Du bist ein reines Lebewesen. Du bist weder der materielle noch der feinstoffliche Körper, welcher aus dem Geist und der Intelligenz besteht. In Wirklichkeit bist du eine spirituelle Seele, ein ewiges Teilchen der höchsten Seele Krishna. Deshalb bist du sein ewiger Diener. Du gehörst zu Krishnas marginale Energie. Es gibt zwei Welten, die spirituelle Welt und die materielle Welt, und du befindest dich zwischen den materiellen und spirituellen Energien. Du hast sowohl zu den materiellen als auch zu den spirituellen Energien eine Beziehung. Deshalb nennt man dich die mittlere Energie. Deine Beziehung zu Krishna ist, dass du gleichzeitig mit ihm eins und gleichzeitig verschieden von ihm bist. Weil du eine spirituelle Seele bist, bist du der Qualität nach mit der höchsten Persönlichkeit Gottes eins. Aber weil du ein winziges kleines spirituelles Teilchen bist, unterscheidest du dich von der höchsten Seele. Deshalb ist deine Stellung gleichzeitig eins, mit und verschieden von der höchsten Seele. Als Beispiel werden die Sonne selbst und die kleinen Teilchen des Sonnenscheins bzw. ein lodernes Feuer und kleine Feuerteilchen angeführt. Eine andere Erklärung dieser Verse findet man im Adi-Lila in Klammer 2.96. Vers 110. Genau wie sich der Schein eines Feuers, das sich einem Ort befindet, überall hin ausbreitet, so sind die Energien der höchsten Persönlichkeit Gottes, das Parabrahman, über dieses ganze Universum verteilt. Erläuterung. Dies ist ein Zitat aus dem Vishnu Purana in Klammer 1.22.53. Vers 111. Krishnera svabhavika tina shakti parinati chich shakti chiva shakti aramaya shakti. Übersetzung. Sri Krishna hat von Natur aus drei Energieumwandlungen, die man als spirituelle Energie, als Lebewesen-Energie und als täuschende Energie bezeichnet. Vers 112. Vishnu Shaktihi Paraprokta Kshetra Kya Tata Para Avitya Karma Samyan Ja Tritya Shaktir Ishyate. Übersetzung. Ursprünglich ist Krishnas Energie spirituell und auch die Energie, die man als Lebewesen bezeichnet, ist spirituell. Es gibt jedoch noch eine andere Energie, Illusion genannt, die aus fruchtbringendem Handeln besteht. Sie ist die dritte Kraft des Herrn. Erläuterung. Im Adi-Lila in Klammer 7.119 wird dieser Vers näher erklärt. Vers 113. Shaktyaha sarva bhavanam achintya jnana gocharaha yatota brahmanas tastu sargatya bhava shaktyaha bhavanti tapatam shreshtaha pravakasya yatoshnata. Übersetzung. Alle Energien der Schöpfung, die für einen gewöhnlichen Menschen unbegreiflich sind, existieren in der höchsten absoluten Wahrheit. Diese unbegreiflichen Energien wirken im Verlauf der Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung. O Beste der Asketen, genau wie Feuer zwei Energien besitzt, nämlich Hitze und Licht, so sind diese unbegreiflichen Energien der Schöpfung die natürlichen Merkmale der absoluten Wahrheit. Erläuterung. Dies ist ein Zitat aus dem Vishnu Purana in Klammer 1.3.2. Vers 114. Yaya Kshetra Kya Shaktihi Sa Veshtita Nripa Sarvaga Samsara Tapan Achilan Avapnot Atra Santatan. Übersetzung. O König! Das Lebewesen ist die Kshetra Kya Shakti, obwohl es ihm frei steht, entweder in der materiellen oder in der spirituellen Welt zu leben, muss es die dreifachen Leiden materiellen Daseins durchmachen, weil es unter dem Einfluss der Avidya in Klammer Unwissenheit Energie steht. welches seine wesenseigene Stellung bedeckt. Erläuterung: Dieser und auch der nächste Vers sind aus dem Vishnu Purana in Klammer 1.7.62 bis 63 zitiert. Vers 115. Taya tirohitatvach cha shaktihi kshetra kya samchinita sarvabhuteshu bhupala taratam yena vartate. Übersetzung: Dieses Lebewesen, das vom Einfluss der Unwissenheit bedeckt ist, führt in verschiedenen Körpern ein materielles Dasein. O König, daher ist das Lebewesen, je nach seinem Körper, in höherem oder geringerem Maß vom Einfluss der materiellen Energie befreit. Vers 116. Apariyam itastva anyam prakritim viti meparam jiva bhutam maha Baho Yaya Yedam Darya Te Jagat. Übersetzung: Neben dieser niederen Natur, o starkkarmiger Arjuna, gibt es noch eine höhere Energie. Sie besteht aus der Gesamtheit der Lebewesen, die mit der materiellen Natur kämpfen und das Universum in Gang halten. Erläuterung: Dies ist ein Vers aus der Bhagavad Gita in Klammer 7.5, er wird auch im Adi Lila in Klammer 7.118 zitiert. Vers 117. Krishna Buli Se Jiva Anadi Bahirmukha Atta Eva Mayatare Deya Samsara Dukha. Übersetzung: Da das Lebewesen Krishna vergessen hat, fühlt es sich seit unverdenklichen Zeiten zu seinem äußeren Aspekt hingezogen. Deswegen fügt ihm die täuschende Energie in Klammer Maya in diesem materiellen Dasein alle möglichen Leiden zu. Erläuterung: Wenn das Lebewesen seine wesenseigene Stellung als ewiger Diener Krishnas vergisst, gerät es augenblicklich in die Falle der täuschenden Energie, äußeren Energie. Das Lebewesen ist ursprünglich ein Teilchen Krishnas und ist deswegen die höhere Energie Krishnas. Es ist mit einem winzigen Ausmaß an Kraft ausgestattet, die auf unfassbare Weise im Körper arbeitet. Das Lebewesen vergisst jedoch seine Stellung und wird in die materielle Energie versetzt. Man nennt das Lebewesen die marginale Energie, weil es von Natur aus spirituell ist, aber aufgrund seines Vergessens in die materielle Energie versetzt wird. In dieser Situation steht es ihm frei, entweder in der materiellen oder in der spirituellen Energie zu leben. Und aus diesem Grund wird es die marginale oder mittlere Energie genannt. Manchmal fühlt er sich in dieser marginalen Position zur täuschenden äußeren Energie hingezogen. Und in diesem Augenblick beginnt sein materielles Leben. Wenn das Lebewesen in die materielle Energie eingeht, wird es dem dreifachen Einfluss der Zeit unterworfen, nämlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gehören ausschließlich zur materiellen Welt. In der spirituellen Welt gibt es sie nicht. Das Lebewesen ist ewig und existiert schon vor der Schöpfung dieser materiellen Welt. Unglückseligerweise hat es seine Beziehung zu Krishna vergessen. Dieses Vergessen wird hier als Anandi bezeichnet, was darauf hinweist, dass es seit unverdenklichen Zeiten besteht. Man sollte verstehen, dass das Lebewesen in das materielle Dasein kommt, weil es selbst als Rivale Krishnas genießen möchte. Vers 118. Kabu Svarge Uthaya Kabu Narake Dubaya Dandya Jane Raja Jena Nadite Chubaya. Übersetzung: Im materiellen Dasein wird das Lebewesen manchmal auf höheren Planetensysteme zum materiellen Wohlstand erhoben und manchmal ertrinkt es in höllischen Umständen. Es befindet sich in genau derselben Lage wie ein Verbrecher, den ein König bestraft, indem er ihn ins Wasser taucht und dann wieder herauszieht. Erläuterung: In den Veden heißt es Asango Yam Purushaha. Das Lebewesen ist stets von der Verunreinigung der materiellen Welt frei. Wer nicht materiell verseucht ist und nicht vergisst, dass Krishna sein Meister ist, wird Nitya Mukta genannt. Mit anderen Worten, ein Mensch, der ewig von materieller Verunreinigung befreit ist, wird Nitya Mukta genannt. Das Nitya Mukta Lebewesen ist seit unverdenklichen Zeiten ein Geweihter Krishnas. und es hat nur ein einziges beschrieben, nämlich Krishna zu dienen. Es vergisst also niemals, dass es Krishnas ewiger Diener ist. Jedes Lebewesen, das seine ewige Beziehung zu Krishna vergisst, steht unter dem Einfluss des materiellen Daseins. Ohne sich im transzendentalen liebevollen Dienst für den Herrn zu betätigen, ist es den Reaktionen auf fruchtbringendes Handeln ausgesetzt. Wenn es aufgrund von frommen, weltlichen Taten auf die höheren Planetensysteme erhoben wird, denkt es, es befinde sich in einer begrüßenswerten Lage. Doch wenn es bestraft wird, hält es seine Lage für unangenehm. Auf diese Weise wird das Lebewesen von der materiellen Natur belohnt und bestraft. Wenn das Lebewesen materiellen Wohlstand genießt, wird es belohnt, und wenn es in materielle Verlegenheit gerät, wird es bestraft. Vers 119. Bayam dvitiyabini veshataha syat ishat apetasya viparyayao smritihi tan maya yato buddha apyachet tam bhaktiyai kaye sham guru deva tatma. Übersetzung: Wenn das Lebewesen der Anziehungskraft der materiellen Energie, die von Krishna getrennt ist, erliegt, wird es von Furcht überwältigt. Weil es durch die materielle Energie von der höchsten Persönlichkeit Gottes getrennt wird, wandelt sich seine Lebensauffassung ins Gegenteil. Mit anderen Worten, statt Krishnas ewiger Diener zu sein, wird das Lebewesen Krishnas Rivale. Das nennt man Viparyayo Smritihi. Um diesen Fehler rückgängig zu machen, verehrt ein Mensch, der wirklich gelehrt und fortgeschritten ist, die höchste Persönlichkeit Gottes als seinen spirituellen Meister, als seinen verehrenswürdige Gottheit und als den Ursprung des Lebens. So verehrt er den Herrn durch den Vorgang des unverfälschten, hingebungsvollen Dienstes. Erläuterung: Dies ist ein Zitat aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 11.2.37. Kavi Rishi, einer der neun heiligen Persönlichkeiten, die man die Yogendras nennt, erteilte diese Instruktion. Als Vasudeva, Krishnas Vater, Devarshi Narada in Dwaraka über hingebungsvollen Dienst befragte, erwähnte Narada, dass König Nimi, der König von Vithea, einst von den neuen Yogendras unterwiesen worden sei. Als Sri Narada Muni über Bhagavad Dharma über hingebungsvollen Dienst sprach, erklärte er, wie eine bedingte Seele befreit werden kann, wenn sie sich im hingebungsvollen transzendentalen Dienst des Herrn betätigt. Der Herr ist die Überseele, der spirituelle Meister und die verehrenswürdige Gottheit aller bedingten Seelen. Krishna ist nicht nur die höchste verehrenswürdige Gottheit für alle Lebewesen, sondern er ist auch der Guru, in Klammer auch Chetya Guru genannt, die Überseele, die dem Lebewesen stets guten Rat gibt. Unglückseligerweise beachtet das Lebewesen die Ratschläge der höchsten Person nicht. Daher identifiziert es sich mit der materiellen Energie und wird in der Folge von allen Art von Furcht überwältigt, die entsteht, weil sich das Lebewesen für den materiellen Körper hält und denkt, mit dem materiellen Körper verbundene Gegenstände seien sein Eigentum. Alle Arten von fruchttragenden Ergebnissen kommen im Grunde von der spirituellen Seele. Doch weil sie ihre wirkliche Pflicht vergessen hat, wird sie von vielen materiellen Folgeerscheinungen wie Furcht und Anhaftung in Verlegenheit gebracht. Dagegen gibt es nur ein Heilmittel, nämlich sich wieder dem Dienst des Herrn zuwenden und so von der unerwünschten Belästigung durch die materielle Natur bewahrt zu werden. Vers 120. Sadhu Shastra Kripaya Yadi Krishno Mukha Haya Sei Jiva Nistare Maya Tahare Chattaya. Übersetzung: Wenn die bedingte Seele durch die Barmherzigkeit heiliger Menschen, die freiwillig die Gebote der Schrift predigen und ihr dabei helfen, Krishna-bewusster zu werden, Krishna-bewusst wird, wird sie aus den Klauen Mayas herausgeholt und Maya lässt sie frei. Erläuterung: Eine bedingte Seele ist eine Seele, die vergessen hat, dass Krishna ihr ewiger Meister ist. Während die bedingte Seele glaubt, sie genieße die materielle Welt, erleidet sie die dreifachen Leiden materiellen Daseins. Heilige Menschen, in Klammer Sadhus, Vaishnavas, die ihr Leben dem Herrn geweiht haben, predigen auf der Grundlage der vedischen Literatur Krishna-Bewusstsein. Es ist ausschließlich ihrer Barmherzigkeit zu verdanken, dass die bedingte Seele zum Krishna-Bewusstsein erwacht. Wenn sie einmal erwacht ist, liegt ja nichts mehr daran, die materialistische Lebensweise zu genießen. Stattdessen widmet sie sich dem hingebungsvollen transzendentalen Dienst des Herrn. Wenn man dem Herrn liebevoll dient, verliert man die Anhaftung an materiellen Genuss. Bhaktihi Pareshanu Bhavo Viraktir Anyatra Chesha Trika Eka Kalaha in Klammer Srimad Bhagavatam 11.2.42. Das ist der Prüfstein, an dem man erkennen kann, ob man im hingebungsvollen Dienst Fortschritt macht. Man muss von materiellen Genuss losgelöst sein. Diese Loslösung bedeutet, dass Maya die bedingte Seele tatsächlich von illusorischem Genuss befreit hat. Wenn man im Krishna-Bewusstsein fortgeschritten ist, hält man sich nicht für gleich gut wie Krishna. Wann immer man denkt, man sei der Genießer materieller Vorteile, wird man den Kerker der körperlichen Auffassung geworfen. Wenn man jedoch von dieser körperlichen Auffassung frei wird, kann man sich im hingebungsvollen Dienst betätigen. Und das ist die wahre Stufe der Freiheit von den Klauen Mayas. Dies wird alles im nächsten Vers, der aus der Bhagavad Gita in Klammer 7.14 stammt, erklärt. Vers 121. Devi ji esha gunamaya mama maya duratyaya mam eva ye prapadyante mayam etam tarantite. Übersetzung: Diese meine göttliche Energie, die aus den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur besteht, ist schwer zu überwinden. Doch diejenigen, die sich mir hingegeben haben, können sie leicht hinter sich lassen. Vers 122. Maya Mukta Jivara Nahi Svataha Krishna Jnana Jivare Kripaya Kaila Krishna Veda Purana. Übersetzung: Die bedingte Seele kann ihr Krishna-Bewusstsein nicht aus eigener Anstrengung wiederbeleben, aber Sri Krishna verfasste aus seiner grundlosen Barmherzigkeit die vedische Literatur und ihre Ergänzungsschriften, die Puranas. Erläuterung: Eine bedingte Seele wird von der täuschenden Energie, in Klammer Maya, in Verwirrung gebracht. Maya hat die Aufgabe, darauf zu achten, dass die bedingte Seele ihre wahre Beziehung zu Krishna vergisst und in diesem Zustand verbleibt. Das Lebewesen vergisst also seine wahre Identität als spirituelle Seele, als Brahman, und statt seine tatsächliche Stellung zu erkennen, denkt es, es sei aus der materiellen Energie entstanden. Das Srimad Bhagavatam in Klammer 1.7.5 drückt dies folgendermaßen aus: Yaya Sammohito Jiva Atmanam Trigunatmakam Parupi Manute Nartam Tatkritam Chabi Patyate. Obwohl das Lebewesen zu den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur transzendental ist, hält es sich aufgrund der Einwirkung der äußeren Energie für ein Produkt der Materie und erleidet daher die Reaktionen materieller Qualen. Hier wird beschrieben, wie Maya auf die bedingte Seele wirkt. Die bedingte Seele hält sich für ein Produkt der materiellen Energie und dient ihr auf vielfache Weise. Sie wird zur Dienerin der Lust, des Zornes, der Gier und des Neides. So wird sie ganz und gar zur Dienerin der täuschenden Energie, später wird die verwirrte Seele eine Dienerin der mentalen Spekulation, aber in jedem Fall wird sie einfach von der täuschenden Energie bedeckt. Aus seiner grundlosen Barmherzigkeit und aus Mitleid hat Krishna in seiner Inkarnation als Vyasadeva verschiedene vedische Schriften verfasst. Vyasadeva ist ein Shaktya-Vesha-Avatar Sri Krishnas. In seiner großen Güte hat er diese Schriften zusammengestellt, um die bedingte Seele der Vernunft zu bringen. Unglücklicherweise werden die bedingten Seelen zur Zeit von Dämonen geführt, die nicht daran interessiert sind, die vedischen Schriften zu lesen. Obwohl diese Schriften eine riesige Schatzkammer des Wissens darstellen, sind die Menschen damit beschäftigt, nutzlose Literatur zu lesen, die ihnen keine Auskunft darüber erteilt, wie sie den Fängen Mayas entkommen können. Der Zweck der vedischen Schriften wird in den nächsten Versen erklärt. Vers 123. Shastra Guru Atma Rupe Apanare Jana Na Krishna Mora Prabhu Trata Chivara Haya Jana. Übersetzung: Krishna lehrt die vergessliche, bedingte Seele durch die vedischen Schriften, durch den selbstwirklichen spirituellen Meister und durch die Überseele. Mit Hilfe dieser drei kann sie die höchste Persönlichkeit Gottes so verstehen, wie er ist, und sie kann erkennen, dass Sri Krishna ihr ewiger Meister und ihr Befreier aus den Klauen Mayas ist. Auf diese Weise ist es einem möglich, sich wirkliches Wissen über sein bedingtes Leben anzueignen und schließlich zu verstehen, wie Befreiung zu erreichen ist. Erläuterung: Wenn die bedingte Seele ihre wahre Stellung vergessen hat, kann sie sich an die Shastra, an den Guru und an die Überseele im Herzen um Hilfe wenden. Krishna weilt als Überseele im Herzen eines jeden. In der Bhagavad Gita heißt es: Ishvaraha Sarva Bhutanam Ridadeshe Richuna Tishtahati Brahmayan Sarva Bhutani Yatra Rutani Mayaya. Der höchste Herr weilt im Herzen eines jeden, O Arjuna, und lenkt die Wege aller Lebewesen, die im Körper wie auf einer Maschine aus materieller Energie sitzen. In Klammer Bhagavad Gita 18,61. Als Shaktyavesha Avatar Vyasadeva lehrt Krishna die bedingte Seele durch die vedischen Schriften. Er erscheint äußerlich wahrnehmbar als spiritueller Meister, der die bedingte Seele ausbildet, um sie Krishna bewusst zu machen. Wenn das ursprüngliche Krishna-Bewusstsein der bedingten Seele wieder erwacht, wird sie aus den Klauen der materiellen Natur befreit. Die höchste Persönlichkeit Gottes hilft der bedingten Seele also stets auf drei Arten: in Form der Schriften, in Form des spirituellen Meisters und in Form der Überseele im Herzen. Der Herr ist der Befreier der bedingten Seele und wird als der höchste Herrscher über alle Lebewesen anerkannt. Krishna sagt in der Bhagavad Gita 18,66: Sarva Dharma Paritya Cha Mam Ekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Pabe Pyo Moksha Yishyami Ma Shukaha. Diese eine Anweisung finden wir überall in der vedischen Literatur. Der Sadhu, die Shastra und der Guru handeln als die Vertreter Krishnas, und die Bewegung für Krishna-Bewusstsein gibt es ebenfalls im ganzen Universum. Jeder, der diese Gelegenheit nützt, erlangt Befreiung. Vers 124: Veda Shastrikahe Sambandha Abhideya Prayojana Krishna Prabhya Sambandha Bhakti Praptiera Sadhana. Übersetzung: Die vedischen Schriften geben uns Auskunft über die ewige Beziehung des Lebewesens zu Krishna, die Sambandha genannt wird. Wenn das Lebewesen diese Beziehung versteht und dementsprechend handelt, so nennt man dies Abhideya. Die Rückkehr nach Hause, zurück zu Gott, ist das höchste Ziel des Lebens und wird Prayojana genannt. Vers 125: Abhideya Nama Bhakti Prema Prayojana Purushartha Shiromani Prema Mahadana. Übersetzung: Hingebungsvoller Dienst oder mit anderen Worten des Gebrauchen des Sinne, um dem Herrn Freude zu schenken, wird Abhideya genannt, weil er unsere ursprüngliche Liebe zu Gott entwickeln kann, was das Ziel des Lebens ist. Dieses Ziel ist für das Lebewesen von höchster Wichtigkeit und es stellt seinen größten Reichtum dar. So erreicht man die Ebene transzendalen, liebevollen Dienstes für den Herrn. Erläuterung: Die äußere, materielle Energie verwirrt die bedingte Seele und verstrickt sie völlig in verschiedene Arten von Sinnenbefriedigung. Wenn wir materielle Tätigkeiten nachgehen, wird unser ursprüngliches Krishna-Bewusstsein verdeckt. Doch Krishna, der höchste Vater aller Lebewesen, will, dass seine Söhne nach Hause zu Gott zurückkehren. Deshalb kommt er persönlich, um vedische Schriften wie die Bhagavad Gita zu überbringen. Er setzt seine vertraulichen Diener ein, die als spirituelle Meister die bedingten Lebewesen erleuchten. Der Herr, der im Herzen eines jeden gegenwärtig ist, gibt den Lebewesen das Bewusstsein, mit dem sie die Veden und den spirituellen Meister akzeptieren können. Auf diese Weise kann das Lebewesen seine wesenseigene Stellung, seine Beziehung zum höchsten Herrn verstehen. Der Herr verkündet selbst in der Bhagavad Gita in Klammer 15.15: Vidyaish cha sarver aham eva vedyaha. Durch das Studium des Vedanta kann man sich über die Beziehung zum höchsten Herrn völlig bewusst werden und dann dementsprechend handeln. Auf diese Weise kann man schließlich auf die Ebene liebevollen Dienstes für den Herrn gelangen. Es liegt im eigenen Interesse des Lebewesens, den höchsten Herrn zu verstehen. Unglückseligerweise haben die Lebewesen dies vergessen, deshalb sagt das Srimad Bhagavatam: Na te viduhu svarta gatim hi vishnum, in Klammer Srimad Bhagavatam 7.5.31. Jeder möchte das höchste Ziel des Lebens erreichen, aber weil wir dem Zauber der materiellen Energie erliegen, verschwenden wir unsere Zeit mit Sinnenbefriedigung. Durch das Studium der vedischen Schriften, deren Essenz die Bhagavad Gita ist, kommt man zum Krishna-Bewusstsein. Dann widmet man sich dem hingebungsvollen Dienst, der Abhideya genannt wird. Wenn sich die Liebe zu Gott tatsächlich entwickelt hat, nennt man sie Prayojana, das Endziel des Lebewesens. Wenn man völlig Krishna bewusst wird, hat man die Vollkommenheit des Lebens erreicht. Vers 126. Krishna Madhurya Sevananda Praptira Karana Krishna Sevakare Ara Krishna Rasa Asvadana. Übersetzung: Wenn man die transzendentale Glückseligkeit einer engen Beziehung zu Krishna erlangt, dient man ihm und genießt den Wohlgeschmack des Krishna-Bewusstseins. Vers 127. Ihate Tristana Yeshe Derdrera Gare Sarvacha Asa Dukha Deki Puchaye Tahare. Übersetzung: Dazu lässt sich folgendes Beispiel ausführen. Es kam einmal ein gelehrter Astrologe in das Haus eines armen Mannes, und als er sah, dass dieser Mann bekümmert war, fragte er ihn nach dem Grund seines Kummers. Erläuterung: Manchmal, wenn wir uns in einer Notlage befinden oder wenn wir wissen wollen, was uns die Zukunft bringen wird, begeben wir uns zu einem Astrologen oder einem Handleser. Im bedingten Leben wird das Lebewesen ständig von den dreifachen Leiden des materiellen Daseins gequält. Unter diesen Umständen möchte es gerne etwas über seine Position erfahren. Sanatana Goswami zum Beispiel wandte sich an die höchste Persönlichkeit Gottes, Sri Chaitanya Mahaprabhu, um ihn zu fragen, warum er sich in einer leidvollen Lage befinde. So ergeht es allen Lebewesen. Wir leiden ständig, und ein intelligenter Mensch wird ganz von selbst wissbegierig. Diese Haltung nennt man Brahma Jijnasa. Atato Brahma Jijnasa in Klammer Vedanta Sutra 1.1.1. Brahma bezieht sich hier auf die vedische Literatur. Man sollte die vedische Literatur zu Rate ziehen, um herauszufinden, warum die bedingte Seele ständig leiden muss. Die vedischen Schriften sollten die bedingte Seele von diesen leidvollen Umständen des materiellen Daseins befreien. In diesem Zusammenhang ist die Geschichte von dem Astrologen Sarvajana und dem armen Mann sehr lehrreich. Vers 128. Tumi kene Dukhi Tomara Ache Pitri Dana Tomara Na Kaila Anyatra Chadila Chivana. Übersetzung: Der Astrologe fragte: Warum bist du unglücklich? Dein Vater war sehr reich, aber er hat dir seinen Reichtum nicht offenbart, weil er an einem anderen Ort gestorben ist. Vers 129. Sarvagena Nera Vakye Kare Danera Udeshe Eche Veda Purana Chive Krishna Upadeshe. Übersetzung: Genau wie die Worte des Astrologen Sarvajna die Nachricht vom Schatz des armen Mannes überbrachten, so informierten uns die vedischen Schriften über Krishna-Bewusstsein, wenn wir wissen wollen, warum wir uns in einer leidvollen materiellen Lage befinden. Vers 130. Sarvajnera Vakye Muladana Anubanda Sarva Shastre Upadeshe Sri Krishna Sambanda. Übersetzung: Durch die Worte des Astrologen wurde die Beziehung des armen Mannes zum Schatz hergestellt. In ähnlicher Weise lehrt uns die vedische Literatur, dass unsere wahre Beziehung die Beziehung zu Sri Krishna, der Höchstpersönlichkeit Gottes, ist. Erläuterung: In der Bhagavad Gita in Klammer 7.26 sagt Sri Krishna: Ved aham samatitani vartamanani charyuna bhavishyani cha bhutani mam tu veda na kaschana. O Arjuna, als höchste Persönlichkeit Gottes weiß ich alles, was in der Vergangenheit geschehen ist, was in der Gegenwart geschieht und alles, was noch kommen wird. Auch kenne ich alle Lebewesen, doch niemand kennt mich. Krishna kennt also die Ursache der leidvollen Lage der bedingten Seele. Er steigt deshalb aus seiner ursprünglichen Position herab, um die bedingte Seele zu unterweisen und ihr bewusst zu machen, dass sie ihre Beziehung zu Krishna vergessen hat. Krishna zeigt sich in seiner Beziehung in Vrindavan und bei der Schlacht von Kurukshetra, damit sich die Menschen zu ihm hingezogen fühlen und wieder nach Hause zu Gott zurückkehren werden. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, dass er der Eigentümer aller Universen, der Genießer alles Existierenden und der Freund eines jeden ist. Sur Ridam Sarva Bhutanam Kyantva Mam Shantim Richati in Klammer Bhagavad Gita 5.29. Wenn wir unsere ursprüngliche vertrauliche Beziehung zu Krishna wiederherstellen, wird unser Leid in der materiellen Welt gelindert werden. Jeder Versuch, die leidvollen Umstände des materiellen Daseins zu beseitigen. Doch die Grundprobleme lassen sich nicht lösen, solange man nicht eine vertrauliche Beziehung zu Krishna hat. Vers 131. Obwohl dem armen Mann versichert wurde, sein Vater habe einen Schatz, konnte er den Schatz mit diesem Wissen allein nicht heben. Deshalb musste ihm der Astrologe erklären, auf welche Weise er den Schatz tatsächlich finden könne. Vers 132. Der Astrologe sagte: Der Schatz befindet sich an dieser Stelle, aber wenn du auf der Südseite gräbst, werden die Wespen und Drohnen auffliegen und du wirst deinen Schatz nicht bekommen. Vers 133. Wenn du auf der Westseite gräbst, wirst du dort auf ein Gespenst treffen, das dich dermaßen erschrecken wird, dass deine Hände den Schatz nicht einmal berühren werden. Vers 134. Wenn du auf der Nordseite gräbst, wirst du dort auf eine große schwarze Schlange treffen, die dich verschlingen wird, wenn du versuchst, den Schatz auszugraben. Vers 35. Wenn du jedoch die Erde auf der Ostseite ein wenig aufgräbst, wirst du sogleich den Topf mit dem Schatz in den Händen halten. Erläuterung: In den vedischen Schriften und auch in den Puranas heißt es, dass es, je nachdem auf welcher Stufe die bedingte Seele steht, verschiedene Vorgänge gibt, nämlich Karmakanta, Jnankanta, den Yoga-Vorgang und den Bhakti-Yoga-Vorgang. Karmakanta wird mit den Wespen und Drohnen verglichen, die diejenigen, die bei ihnen Schutz sucht, nur stechen werden. Jnankanta, der Vorgang der Spekulation, gleicht einem Gespenst, das uns in Angst und Schrecken versetzt. Yoga, der Vorgang der Mystik, wird mit einer schwarzen Schlange verglichen, die diejenigen Menschen verschlingt, die als Unpersönlichkeitsanhänger dem Kaivalya streben. Wenn man sich jedoch dem Bhakti-Yoga zuwendet, wird man bald Erfolg haben. Mit anderen Worten, mit Hilfe von Bhakti-Yoga wird man den verborgenen Schatz ohne Schwierigkeiten heben können. Deshalb heißt es in der Bhagavad Gita: Vedyascha sarver aham eva vedyaha. Man muss dem hingebungsvollen Dienst Zuflucht suchen. Die Veden weisen uns an, nach Krishna zu forschen und bei seinen Lotusfüßen Zuflucht zu suchen. Außer hingebungsvollen Dienst wird uns keiner anderer vedischer Vorgang dabei helfen können. In der Bhagavad Gita heißt es, dass nur der Bhakti-Vorgang zum Ziel führt. Bhaktyamam abhijanati. Das ist die Schlussfolgerung der Veden. Und wenn man ernsthaft nach Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes, sucht, muss man diesen Vorgang annehmen. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur bemerkt dazu Folgendes: Die Ostseite repräsentiert hingebungsvollen Dienst für Sri Krishna. Die Südseite stellt für den Vorgang fruchtbringendes Handeln in Klammer Karma Kanta, der in materiellen Gewinn endet. Die Westseite repräsentiert Gyan Kanta, den Vorgang mentaler Spekulation, manchmal auch Siddhi Kanta genannt, und die Nordseite repräsentiert die spekulative Methode, die bisweilen als das mystische Yoga-System bezeichnet wird. Nur die Ostseite des hingebungsvollen Dienstes kann uns helfen, das wahre Ziel des Lebens zu erreichen. Auf der Südseite befinden sich fruchtbringende Tätigkeiten, und diejenigen, die solchen Tätigkeiten nachgehen, unterliegen der Bestrafung durch Yamaraj. Wenn man diesen Weg fruchtbringenden Handelns einschlägt, wird man weiterhin materielle Wünsche beibehalten. Deshalb werden die Ergebnisse dieses Vorgangs mit Wespen und Drohnen verglichen. Das Lebewesen wird von den Wespen und Drohnen fruchtbringenden Handelns gestochen und leidet auf diese Weise Geburt für Geburt im materiellen Dasein. Das Praktizieren dieses Vorganges kann uns nicht von materiellen Wünschen befreien. Die Neigung, sich an materiellem Genuss zu erfreuen, hört niemals auf. Deshalb dreht sich der Kreislauf von Geburt und Tod weiter und die spirituelle Seele leidet unaufhörlich. Der mystische Yoga-Vorgang wird mit einer schwarzen Schlange verglichen, die das Lebewesen verschlingt und ihm Gift einspritzt. Das Endziel des Yoga-Systems besteht darin, mit dem Absoluten eins zu werden. Das bedeutet, dass man sein Dasein als Person auslöscht. Doch das spirituelle Teilchen der höchsten Persönlichkeit Gottes ist auf ewig ein Individuum. Die Bhagavad Gita bestätigt, dass die individuelle Seele in der Vergangenheit existiert hat, in der Gegenwart existiert und auch in der Zukunft weiterhin als Individuum existieren wird. Wenn man nun künstlich versucht, mit dem Absoluten eins zu werden, so ist dies selbstmörderisch. Man kann seinen natürlichen Zustand nicht ändern. Ein Yaksha, ein Beschützer von Reichtümern, lässt es nicht zu, dass sich jemand Reichtümer aneignet und sie dann genießt. Ein solcher Dämon verursacht nur große Aufregung. Ein Gottgeweihter wird sich mit anderen Worten nicht auf seine materiellen Reichtümer verlassen, sondern auf die Barmherzigkeit des höchsten persönlichen Gottes, der wahren Schutz bieten kann. Das bezeichnet man als Rakshishyatiti Vishvashaha. Oder in den Bengali-Gedichten in Bhaktivinoda Thakurs Sharanagati als Avashya Rakshibe Krishna Vishvasa Palana. Die hingegebene Seele muss die Tatsache anerkennen, dass Krishna und nicht ihre materiellen Güter ihr wahrer Beschützer ist. Wenn man all diese Punkte in Betracht zieht, wird man erkennen, dass hingebungsvoller Dienst für Krishna die wahre Schatzkammer des Lebewesens ist. Wenn man auf die Ebene hingebungsvollen Dienstes gelangt, bleibt man durch den Kontakt mit der höchsten Persönlichkeit Gottes stets reich. Wer sich nicht im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, wird von der schwarzen Schlange des Yoga-Systems verschluckt und von den Wespen und Drohnen fruchtbringenden Handelns gestochen, weshalb er die daraus entstehenden materiellen Qualen ertragen muss. Manchmal lässt sich das Lebewesen täuschen und versucht, mit dem spirituellen Dasein zu verschmelzen, weil es glaubt, der höchsten Persönlichkeit Gottes gleichgestellt zu sein. Das bedeutet, dass es, selbst wenn es aus der spirituellen Ebene gelangt, keine Ruhe finden und erneut auf die materielle Ebene herabkommen wird. Im Srimad Bhagavatam in Klammer 10.2.32 wird es folgendermaßen formuliert: Solche Menschen mögen Sannyasis werden, doch solange sie nicht bei Krishnas Lotusfüßen Zuflucht suchen, werden sie auf die materielle Ebene zurückkehren, um philanthropischen Tätigkeiten nachzugehen. Auf diese Weise büßen sie ihr spirituelles Leben ein. Das meint man mit dem Ausdruck von der schwarzen Schlange verschluckt werden. Vers 136. In den offenbarten Schriften heißt es, dass man fruchtbringendes Handeln, spekulatives Wissen und das mystische Yoga-System aufgeben und sich stattdessen auf hingebungsvollen Dienst verlegen sollte. Durch hingebungsvollen Dienst kann man Krishna völlig zufriedenstellen. Vers 137. Die höchste Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, sagte: Mein lieber Uddhava, weder durch Astanga-Yoga, in Klammer das mystische Yoga-System zur Beherrschung der Sinne, noch durch unpersönlichen Monismus, noch durch ein analytisches Studium der absoluten Wahrheit, noch durch das Studium der Veden, durch das Aufsichtnehmen von Bußen, Durch das Spendengeben oder durch das Annehmen von Sannyas kann man mich so zufriedenstellen, wie durch die Entwicklung unverfälschter Hingabe an mich. Erläuterung: Dies ist ein Zitat aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 11.14.20. Die Erläuterung zu diesem Vers findet man im Adi-Lila in Klammer 17.76. Vers 138. Bhaktyaham ekaya krayaha shraddha yatma priyaha satyam bhaktihi puniti man nishtha sva pakan api sambhavat. Übersetzung: Ich bin den Gottgeweihten und Sadhus sehr lieb, und durch unerschütterliches Vertrauen und hingebungsvollen Dienst kommt man zu mir. Dieses Bhakti-Yoga-System, das die Anhaftung an mich allmählich steigert, reinigt sogar einen unter Hundeessern geborenen Menschen. Das heißt, dass durch Bhakti-Yoga jeder auf die spirituelle Ebene erhoben werden kann. Erläuterung: Dieser Vers stammt aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 11.14.21. Vers 139. Atta eva bhakti krishna praptyera upaya abideya bali tare sarva shastri gaya. Übersetzung: Die Schlussfolgerung lautet, dass hingebungsvoller Dienst das einzige Mittel ist, um sich der höchsten Persönlichkeit Gottes zu nähern. Dieses System wird deshalb Abideya genannt. Das ist das Urteil aller offenbarten Schriften. Erläuterung: In der Bhagavad Gita 18,55 heißt es: Nur durch hingebungsvollen Dienst kann man die höchste Persönlichkeit so verstehen, wie sie ist. Und wenn man sich durch solche Hingabe völlig über den höchsten Herrn bewusst geworden ist, kann man das Königreich Gottes betreten. Das Ziel des Lebens besteht darin, die materielle Bedingtheit zu überwinden und die spirituelle Ebene zu erreichen. Obwohl die Shastras für verschiedene Menschen verschiedene Methoden vorschreiben, sagt die höchste Persönlichkeit Gottes, dass man letzten Endes den Pfad des hingebungsvollen Dienstes als den Pfad garantierten spirituellen Fortschrittes anerkennen muss. Hingebungsvoller Dienst ist der einzige Vorgang, den der Herr wirklich empfiehlt. Sarva Dharman Parityaja Mam Ekam Sharanam Vraja in Klammer Bhagavad Gita 18,66. Wenn man nach Hause zu Gott zurückkehren und ewig glückselig werden will, muss man ein Gottgeweihter werden. Vers 140. Wenn man tatsächlich reich wird, genießt man naturgemäß alle möglichen Freuden. Und wenn man tatsächlich in einer freudigen Stimmung ist, verschwinden alle leidvollen Umstände von selbst. Man braucht sich nicht eigens darum bemühen. Vers 141. Teche Bhakti Pale Krishna Prema Upachaya Prema Krishna Svada Heile Bhava Nasha Paya. Übersetzung: In ähnlicher Weise erwacht als Folge von Bhakti unsere schlummernde Liebe zu Krishna. Wenn man in der Lage ist, das Zusammensein mit Sri Krishna zu genießen, findet das materielle Dasein, die Wiederholung von Geburt und Tod, ein Ende. Vers 142. Daritya Nasha Bhava Kshaya Premera Pala Naya Prema Sukha Boga Mukhya Prayochana Haya. Übersetzung: Der Zweck der Liebe zu Gott besteht nicht darin, materiellen Reichtum zu erlangen oder von der materiellen Fesselung befreit zu werden. Das wahre Ziel besteht darin, im hingebungsvollen Dienst für den Herrn verankert zu werden und transzendale Glückseligkeit zu genießen. Erläuterung: Hingebungsvoller Dienst zielt zweifellos nicht auf materielle Vorteile oder Befreiung aus dem materiellen Dasein ab. Das Ziel hingebungsvollen Dienstes besteht darin, dem Herrn ewig liebevoll zu dienen und diesen Dienst spirituelle Glückseligkeit zu genießen. Man gilt als arm, wenn man die höchste Persönlichkeit Gottes vergisst. Einen solchen Leben der Armut muss man ein Ende bereiten, um dadurch automatisch alle leidvollen Umstände des materiellen Daseins zu beenden. Wenn jemand Freude daran findet, Krishna zu dienen, wird er automatisch von materiellem Genuss befreit. Man braucht sich nicht eigens um Wohlstand zu bemühen. Zum reinen Gottgeweihten kommt der Wohlstand von selbst, obwohl er sich kein materielles Glück wünscht. Vers 143. Veda Shastre Kare Sambandha Abhideya Prayojana Krishna Krishna Bhakti Prema Tina Mahadana. Übersetzung: Krishna steht im Mittelpunkt der vedischen Schriften und es ist unsere Aufgabe, ihm zu dienen. Es ist das höchste Ziel des Lebens, die Stufe der Liebe zu Krishna zu erreichen. Deshalb sind Krishna, Dienst für Krishna und Liebe zu Krishna die drei großen Reichtümer im Leben. Vers 144. Vedati Sakala Shastra Krishna Mukhya Sambandha Tantra Jnane Anushange Yaya Maya Bandha. Übersetzung: In den Veden und in allen anderen offenbarten Schriften steht Krishna im Mittelpunkt. Wenn man vollständiges Wissen über ihn entwickelt, wird die Fesselung durch Maya, die täuschende Energie, automatisch gesprengt. Vers 145. Es gibt viele Arten von vedischen Schriften und ergänzenden Puranas. In jeder dieser Schriften ist von einzelnen Halbgöttern als dem wichtigsten Halbgott die Rede, und das nur, um für die beweglichen und unbeweglichen Lebewesen diese Illusion zu ermöglichen. Mögen sie für immer solchen Wahnvorstellungen unterliegen. Wenn man jedoch alle diese vedischen Schriften in ihrer Gesamtheit analytisch studiert, gelangt man zu dem Schluss, dass Sri Vishnu die einzige höchste Persönlichkeit Gottes ist. Erläuterung: Dies ist ein Vers aus dem Padma Purana. Vers 146. Ob man nun die vedischen Literatur mittels Interpretation oder sogar mittels ihrer Wortbuchbedeutung versteht, die endgültige Aussage vedischen Wissens weist direkt oder indirekt auf Sri Krishna hin. Vers 147 bis 148. Wie lautet die Anweisung aller vedischen Schriften? Wen rücken sie in den Brennpunkt? Wer ist das Ziel aller Spekulation? Niemand außer mir weiß diese Dinge. Wisse nun, dass all diese Tätigkeiten darauf hinzielen, mich festzulegen und zu erklären. Das Ziel der vedischen Literatur besteht darin, mich durch verschiedene Spekulationen zu erkennen, entweder durch eine indirekte Erklärung oder durch ein Wörterbuchverständnis. Jeder stellt Vermutungen über mich an. Die Essenz aller vedischen Schriften besteht darin, mich von Maya zu unterscheiden. Wenn man über die täuschende Energie nachdenkt, gelangt man auf die Ebene, auf der man mich versteht. Auf diese Weise wird man von Spekulation über die Veden frei und gelangt schließlich zu mir, dann ist man zufrieden. Erläuterung: Diese zwei Verse sind Zitate aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 11.21.42 bis 43. Als Uddhava Krishna über den Zweck vedischer Spekulation befragte, erklärte ihm der Herr, wie man beim Verstehen der vedischen Literatur vorgeht. Die Veden sind in verschiedene Abschnitte gegliedert, und zwar in Karmakanta, Jnanakanta und Upasanakanta. Wenn man den Zweck der Veden analytisch untersucht, wird man verstehen, dass Karmakanta, das Darbringen von Opfer, schließlich zu Jnanakanta, zu spekulativem Wissen führt. Nach dem Spekulieren kommt man zu der Überzeugung, dass die Verehrung der höchsten Persönlichkeit Gottes das Höchste ist. Wenn man zu diesem Schluss gelangt, wird man völlig zufrieden. Vers 149. Krishna Swarupa Ananta Vaibhava Apara Chich Shakti Maya Shakti Jiva Shakti Ara. Übersetzung: Die transzendentale Gestalt Sri Krishnas ist unbegrenzt und verfügt auch über unbegrenzte Macht. Er ist der Besitzer der inneren Energie, der äußeren Energie und der marginalen Energie. Vers 150. Vaikuntha Brahmanda Gana Shakti Karya Haya Swarupa Shakti Shakti Karyera Krishna Samashraya. Übersetzung: Sowohl die materielle als auch die spirituelle Welt sind Umwandlungen der inneren und der äußeren Energie Krishnas. Deshalb ist Krishna der Ursprung sowohl der materiellen als auch der spirituellen Schöpfungen. Vers 151. Dashame Dashamam Lakshyam Ashritashraya Vigraham Shri Krishna Kyam Param Dharma Jagat Dharma Namami Tat. Übersetzung. Der 10. Kanto des Srimad Bhagavatam offenbart das 10. Thema, den höchsten persönlichen Gott, der die Zufluchtsstätte aller hingegebenen Seelen ist. Er heißt Sri Krishna und er ist der Ursprung aller Universen. Ich erweise ihm meine Ehrbietungen. Erläuterung. Dies ist ein Zitat aus der Bhavartha Deepika Sridhara Swamis Kommentar zum Srimad Bhagavatam in Klammer 10.1.1. Im 10. Kanto wird das Ashraya-Tattva Sri Krishnas beschrieben. Es gibt zwei Tattvas, Ashraya-Tattva und Ashrita-Tattva. Das Ashraya-Tattva ist das, bei dem Zuflucht gesucht wird, und das Ashrita-Tattva ist das, was Zufluft sucht. Da die Lotusfüße Sri Krishnas die Zufluchtsstätte aller Gottgeweihten sind, nennt man ihn Param Dham. In der Bhagavad Gita heißt es Param Brahma Param Dham Pavitram Paramam Bhavan. Alles ruht unter den Lotusfüßen Krishnas. Im Srimad Bhagavatam in Klammer 10.14.58 heißt es Sam Mashrita Je Pada Palava Blavam Mahat Padam Punya Yasho Mura Reha. Unter den Lotusfüßen Sri Krishnas findet das gesamte Mahat Tattva Zuflucht. Da alles unter seinem Schutz steht, wird er Ashraya Tattva genannt. Alles andere wird Ashrita Tattva genannt. Auch die materielle Schöpfung fällt unter die Kategorie Ashrita Tattva. Ebenso gehören Befreiung aus der materiellen Gefangenschaft und das Erreichen der spirituellen Ebene zum Ashrita Tattva. Krishna ist das einzige Ashraya Tattva. Die Schöpfung wird von Mahavishnu Garbhodakshay Vishnu Kshirodakshay Vishnu in Gang gesetzt. Sie sind ebenfalls Ashraya Tattva. Krishna ist Ursache aller Ursachen, in Klammer Sarva Karana Karanam. Wenn man Krishna vollständig verstehen will, muss man das Ashraya Tattva und das Ashrita Tattva analytisch studieren. Hiermit enden die Bhaktivedanta Erläuterungen zum ersten Teil des 20. Kapitels im Matya Lila, der Sri Chaitanya Charitamrita, das beschreibt, wie Sanatan Goswami den Herrn in Varanasi traf und von ihm Wissen über die absolute Wahrheit empfing.